Christus spricht: Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Der Vers aus dem Lukas-Evangelium ist die Jahreslosung für 2021 und mit dieser Losung begrüße ich euch alle ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst. Ich hoffe, dass ihr gut übergerutscht seid ins neue Jahr, wünsche euch von Herzen ein ganz gutes neues Jahr. Die Jahreslosung über die Barmherzigkeit, die passt auch sehr gut zum Predigtthema von heute. Auch dort geht es um Barmherzigkeit. Ich möchte in diesem Jahr die Predigtreihe vom letzten Jahr weiterführen. Wir haben dort unter dem Titel «Die Bibel, eine Geschichte des Lebens» vor allem Geschichten über das menschliche Versagen thematisiert, weil auch der Anfang von der Bibel ein bisschen auf das fokussiert. In diesem Jahr möchte ich jetzt vermehrt auch ein bisschen das Augenmerk darauf legen, wo gelingt etwas, wo machen es Menschen auch einmal richtig. Ich freue mich, heute Morgen mit euch zusammen den Gottesdienst zu feiern. Er wird aufgezeichnet, so dass die, die jetzt heute Morgen lieber nicht unter die Leute gegangen sind, dann von daheim aus das auch noch auf der Kirchenwebseite anhören können. Auch den Zuhörenden am Internet ein herzliches Willkommen. An der Orgel gestaltet Uta Pfautsch den Gottesdienst. Zum Teil wird sie Melodien aus dem Gesangbuch spielen. Wir vermissen ja die ein bisschen, Geld, weil wir nicht singen dürfen, aber wenn sie dann die Melodien spielt, dürft ihr, wenn ihr möchtet, durchaus dann auch mitsummen, sofern dass ihr die Melodien kennt. An gewissen Orten ist der Gottesdienst irrtümlich mit Abendmahl angekündigt worden. Aber die haben sicher Verständnis dafür, dass wir im Moment zurückhaltend sind mit dem Abendmahl. Das war ein Irrtum, das war im ursprünglichen Predigtplan mal so vorgesehen, dass wir heute Abendmahl machen. Aber weil die Fallzahlen sich nicht so entwickelt haben, wie wir gehofft haben, finden wir jetzt gescheiter. Wir verzichten vorerst darauf, freuen uns aber darauf, wenn wir dann wieder unbeschwert miteinander Abendmahl feiern können. Ich bitte mich um Entschuldigung bei denen, die sich jetzt darauf eingestellt haben, ein Abendmahl zu feiern. Und jetzt wollen wir uns zum Eingang von dem Gottesdienst sammeln, zu einem Gebet. Ich bitte euch, dazu aufzustehen. Liebender Gott, du bist barmherzig. Und das wollen wir uns immer wieder bewusst machen. Deine Barmherzigkeit zeigt sich in vielen kleinen und auch grossen Geschenken, die wir von dir empfangen. Und dort, wo wir uns in Not verstricken, hilfst du Gott uns mit deiner Barmherzigkeit weiter. Darum wollen auch wir barmherzig sein. Wir möchten mit unseren Mitmenschen, mit der gesamten Mitwelt, aber auch mit uns selber barmherzig sein. Schenkst du, guter Gott, dass der Gottesdienst von heute uns deiner und unserer eigenen Barmherzigkeit ein bisschen näher bringt. Segne du uns ein Zusammensein. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe euch gesagt, ich möchte auch im neuen Jahr die Predigtreihe, die ich letztes Jahr angefangen habe, fortsetzen. Das ist so ein bisschen ein Gang durch die Bibel durch. eine Geschichte vom Leben, von unserem Leben, vom Leben von diesen Menschen dortzumal. Und selbstverständlich kann ich nicht Kapitel um Kapitel vorwärts gehen in der Bibel, das würde viel zu lang. Ich picke mir so ein bisschen die wesentlichsten Texte raus, die für unser Thema relevant sind. Und so kommen wir jetzt heute zu der Josefsgeschichte. Die ist erzählt im ersten Buch Mose, also im Buch Genesis, in 14 Kapiteln, Kapitel 37 bis 50. Und auch in dieser Josefsgeschichte geht es um Barmherzigkeit. Und darum ist die fast so ein bisschen wie eine Auslegung von dem Jahreslosungsvers aus dem Lukas-Evangelium. Bevor wir uns dann in der Predigt der Interpretation von dieser Josefsgeschichte zuwenden, möchte ich jetzt vor der Lesung noch kurz den Inhalt zusammenfassen von dieser Geschichte. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch die Josefsgeschichte kennen. Häufig kommt sie ja schon in der Sonntagsschule vor und dann sonst immer wieder in Predigten, weil es ganz eine wunderbare Geschichte ist. Eine, die auch literarisch sehr verarbeitet worden ist. Eine vieldeutige Geschichte, die ganz viele Aspekte beinhaltet, die es der Wert sind, dass man sie anschaut. Es ist auch ein bisschen eine verworrene Geschichte mit Windungen drin, mit Brüchen drin, mit Umwegen drin. Und darum möchte ich jetzt zur Vorbereitung der Predigt nur gerade die Aspekte aus dieser Geschichte erwähnen, die dann für die Predigt werden wichtig sein. Der Vater Jakob, der ist in meiner letzten Predigt vorgekommen, der Jakob, der seinen Kampf gemacht hat am Jabok. Das mögt ihr euch vielleicht noch erinnern, die dabei gewesen sind. Der Jakob, der hat 12 Söhne gehabt, und zwar 12 Söhne von verschiedenen Frauen. Das war es mal üblich gewesen bei diesen Patriarchen. Und der Josef ist jetzt der, der die Geschichte von ihm handelt. Der Josef, das ist der zweitjüngste von diesen Söhnen und er ist der Lieblingssohn vom Jakob. Und das spürt der Josef auch, dass der Jakob ihn besonders gern hat, dass er ihn ein bisschen privilegiert. Und durch das wird der Josef auch ein bisschen hochmütig. Und er lässt seine Privilegien und seinen Hochmut, seine Brüder auch immer wieder ein bisschen spüren. Und eines Tages geht der Josef so weit, dass er seinen Brüdern zwei Träume erzählt. Zwei Träume, die davon handeln, dass er, der Josef, seinen Brüdern überlegen sei und dass die Brüder dem Josef dienen müssen. Und bei diesen Brüdern, die sowieso schon ein bisschen Hass haben auf den eitlen, überheblichen Josef, bei denen läuft jetzt das Fass über, wo er mit diesen beiden Träumen noch kommt. Und die Brüder verkaufen schlussendlich den Josef eine Karawane, die ihn in die Sklaverei bringt nach Ägypten. Vater Jakob erzählt das natürlich nicht so, dass der Josef verkauft hat, sondern dem Vater erzählt, dass ein wildes Tier der Josef aufgefressen habe, dort in der Wüste. Jetzt kommt der Josef nach Ägypten mit dieser Karawane. Dort wird er als Sklave weiterverkauft. Das Ägypten, das war zu selber Zeit eine Weltmacht, das war gross, das war einflussreich, das war ein gut organisiertes Land, eine Monarchie mit einem Pharao an der Spitze, aber tiptop organisiert, eine Weltmacht. Und der Josef kommt jetzt als Sklave nach Ägypten und macht dort eine Karriere. Der steigt auf über verschiedene Stufen bis, erzählt die Geschichte, bis zur zweithöchste Position in diesem Riesenland. Also er wird quasi der Vize-Pharao, der stellvertretende König in diesem riesigen Land. Und er geniesst dort auch das ungeteilte Vertrauen von seinem Chef, vom Pharao. Der hat also Vollmachten, riesengroße Vollmachten in diesem grossen Land. Und jetzt kommt der gigantische Dürrekatastrophen über den ganzen Orient, inklusive Ägypten. Aber Ägypten ist gut vorbereitet auf die Dürrekatastrophe. Ägypten hat Vorräte angelegt, die haben ihre Speicher gefüllt mit Getreide. Aber die Hungersnot, die erfasst auch Kanaan und die sind nicht vorbereitet. Und dem Josef, seine Familie, die immer noch in Kanaan ist, also in der Gegend von Israel, die Familie hungert ganz böse und lauter Not und Verzweiflung, gehen jetzt die Brüder von Josef, die noch in Kanaan gewohnt haben, auch nach Ägypten, in der Absicht, dort Getreide einzukaufen und wieder zurückzugehen nach Kanaan. Dass dort in Ägypten der Josef, ihre Brüder, der zweithöchste Mann im Land ist, von dem haben sie natürlich keine Ahnung. Und auch, wo sie dann vor ihm stehen, also die kommen nach Ägypten und haben eine Begegnung mit dem Josef, aber sie erkennen ihn nicht, sie erwarten ihn gar nicht dort. Und der Josef erkennt seinerseits seine Brüder und bringt sie mit ganz geschickten Schachzügen dazu, dass sie begreifen, dass sie früher an ihm Unrecht da haben, dass sie das bereuen, was sie an ihm gemacht haben, und dass sie parat sind, sich ihm, dem Vizekönig von Ägypten, als Sklaven, als Knechte zur Verfügung zu stellen. So weit bringt er sie, aber eigentlich will der Josef gar keine Knechte. Er vergibt schließlich seinen Brüdern ihre Schuld, was sie an ihm da haben, dass sie ihn da verkauft haben nach Ägypten. Und er macht noch mehr, er versieht sie mit Getreide und er versieht sie mit einem Platz Land in einer Gegend, die noch fruchtbar ist in dem Ägypten, wo sie Viehzucht betreiben können und die Dürre können überleben. So findet die Geschichte also schließlich ein Happy End durch verschiedene Verwirrungen zwischendrin. Und ich möchte dann in meiner Predigt anschliessend an die Lesung die beiden Gesellschaftssysteme von Kanaan und von Ägypten miteinander vergleichen. Die beiden Gesellschaftssysteme werden in der Geschichte ein bisschen geschildert. Und ich möchte die psychologische Entwicklung, die der Josef durchmacht, zwischen Kanaan und Ägypten, die Entwicklung möchte ich auch ein bisschen anschauen mit euch. Und weil dass so die ganze Spanne von dieser Geschichte umfasst, was ich möchte anschauen möchte, liest jetzt euch Rosmarie Bigler einen Abschnitt einerseits vom Anfang der Josefs Geschichte vor, aus dem 37. Kapitel von Genesis, und einen Text noch vom Schluss dieser Josefs Geschichte aus dem Kapitel 50. Also, die gehören jetzt Genesis 37, 3 bis 8 und Genesis 50, Verse 15 bis 21. Darf ich dich bitten, Rosmarie?
Jakob aber liebte Josef mehr als alle seine beiden Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war. Und er machte ihm einen Ärmelrock. Seine anderen Söhne aber sahen, dass ihr Vater Josef mehr liebte als sie alle. Und sie hassten Josef dafür und mochten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einst hatte Josef einen Traum und er erzählte ihn seinen Brüdern. Daraufhin hassten sie ihn noch mehr. Er sprach zu ihnen: Hört diesen Traum, den ich geträumt habe. Seht, wir waren beim Garbenbinden mitten auf dem Feld. Da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Eure Garben aber stellten sich ringsherum und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du gar König über uns werden oder über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, seine Träume und seiner Worte wegen. Und die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater Jakob gestorben war, und sie sprachen: Wenn nun Josef uns Feind ist und uns all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, so ließen sie Josef ausrichten: Dein Vater hat vor seinem Tod geboten, Dies sollt ihr zu Josef sagen: Ach, vergib deinen Brüdern ihr Verbrechen und ihre Verfehlung, denn Böses haben sie dir angetan. Nun vergib den Dienern des Gottes deines Vaters ihr Verbrechen. Josef aber weinte, als sie zu ihm redeten. Dann gingen seine Brüder selbst hin, fielen vor ihm nieder und sprachen: Sieh, wir sind deine Sklaven. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes statt? Ihr habt zwar Böses gegen mich geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet, um zu tun, was jetzt zu Tage liegt. Ein so zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nicht. Ich will für euch und eure Kinder sorgen. Und er tröstete sie und redete ihnen zu Herzen.
Liebe Gottesdienstgemeinde, in dieser Predigt kommen am Anfang ein paar grundsätzliche Gedanken über den Zweck eines Gesellschaftssystems, einer Gesellschaftsordnung. Und dann machen wir den Vergleich zwischen der Gesellschaftsordnung in Kanaan und der in Ägypten. Nachher schauen wir dann noch kurz die psychologische Entwicklung von dem Josef an und am Schluss fragen wir uns, was die Geschichte für uns in der heutigen Zeit zu bedeuten könnte haben. Zuerst also zum Thema Gesellschaftssystem. Die Josefs Geschichte vergleicht das von Kanaan mit dem von Ägypten. Und zwar betrifft der Vergleich die Verteilung der Ressourcen in diesen beiden Gesellschaftssystemen. In einer guten Gesellschaftsordnung, dort haben alle Mitglieder dieser Gesellschaft genug. Unglücklich ist eine Gesellschaft, wenn die einen zu viel haben und die anderen zu wenig. Dass es einem unglücklich macht, wenn man zu wenig zum Leben hat, das leuchtet relativ schnell ein. Wer Mangel leidet, der hat ständig Stress, weil er immer dem muss nachrennen, was er zum Leben braucht. Und er hat nie wirklich Muße, um das zu geniessen, was ihm gegeben ist. Man muss immer, immer rennen und hat Stress, wenn man zu wenig hat. Aber auch wer zu viel hat, hat Stress. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht überraschend, stimmt aber doch auch überein mit unseren Beobachtungen. Zuerst muss man sich seinen Überfluss ja einem erst einmal erwerben, oder? Und nur schon das ist mit Stress verbunden, wenn man immer reicher sein will. Und gerade in Zeiten wie früher, wo dann der Besitz nicht gesichert ist, hat man Stress gehabt, damit seinen Überfluss auch ständig zu verteidigen gegen die anderen, die auch etwas davon wollen. Und schließlich fehlt einem im Überfluss drin auch die Muße, das wirklich zu geniessen, was man hat. Weil wenn man viel hat, will man ja ständig von einem zur nächsten Vergnügung weitereilen und ist auch dort in einem Stress inne. Man kann sich nicht wirklich auf etwas konzentrieren. Zu wenig ist nicht gut und zu viel ist nicht gut. Darum ist es wichtig, dass es in einer Gesellschaftsordnung zu einem Ausgleich kommt zwischen denen, die zu viel haben und denen, die zu wenig haben, sodass am Schluss alle genug haben. Auf diesem Hintergrund wollen wir jetzt die Josef-Geschichte anschauen. Sie vergleicht das kananäische Patriarchat mit dem ägyptischen Königtum. Die kananäische Gesellschaft, wo der Josef herkommt, ist geordnet so in Grossfamilien, in Sippen, die von einem reichen Patriarch als Oberhaupt geleitet werden. Und die Patriarchen, die werden geschildert in der Bibel, die leben in einem ziemlichen Überfluss. Ein Patriarch besitzt mehr Vieh, als das er wirklich braucht, mehr Rinder, mehr Schafe und so weiter, als ein Mensch braucht. Ein Patriarch besitzt mehrere Frauen. Ein Patriarch zeugt sehr viele Kinder. Er hat uneingeschränkte Macht über seine Sippe. Kehrseite von dem zu viel auf der einen Seite ist es zu wenig auf der anderen Seite. Die Patriarchen, die haben so viele Kinder gehabt, dass sie nicht allen Kindern etwas vererben können. Wenn das Patriarchat weiter bestehen soll, hat es einen neuen Patriarch gebraucht, der auch wieder im Überfluss lebt. Das heisst, einer hat können erben, und zwar der Älteste. Das war das Gesetz. Der Älteste von den Söhnen ist der nächste Patriarch geworden. Der hat alles geerbt und die anderen Söhne sind leer ausgegangen. Die sind zu Landlosen, Besitzlosen und auch Frauenlosen Gelegenheitsarbeiter geworden. Hey, ja, weil die Frauen, die sind ja dann wieder zu den Patriarchen, die haben mehrere Frauen gebraucht, sodass nichts übrig geblieben ist, vor allem für die anderen Gielen, oder? Also, das war ein Problem gewesen. Die sind zu Gelegenheitsarbeiter geworden, eben zu Knechten, zu Sklaven, haben sie sich müssen verdingen. Und da wundert es einem natürlich nicht, dass es unter den Kindern von diesen Patriarchen immer wieder zu Streitigkeiten gekommen ist. So einen Kampf haben wir ja schon erlebt, auch beim Jakob selber, wo er mit dem Esau ums Erstgeburtsrecht gekehrt hat. Und jetzt passiert das Gleiche auch bei seinen eigenen Kindern, bei seinen 12 Söhnen. Der Erstgeborene mit dem Erbrecht wäre eigentlich der Ruben gewesen, der von der Lea, aber den hat er nicht so mögen, weil er die Lea nicht so hat mögen, oder? Seine Lieblingsfrau, das war Rahel gewesen. Und darum auch ihr Sohn, der Josef, der Lieblingssohn vom Jakob. Das ist noch so nachvollziehbar, oder? Die ersten Frauen, die sie heiraten, die Patriarchen, die werden immer älter, oder? Und dann kommen neue Frauen dazu, die sind wieder jung und knackig, oder? Die sind natürlich attraktiver als die Älteren und dann haben sie auch die jüngeren Frauen lieber und dementsprechend auch denen ihre Kinder. Wir lesen in der Bibel immer wieder, wie dann die Patriarchen dazu geneigt haben, eben das Erstgeborenenrecht zum Gehen. Dass sie der Segen und das Erbe einem anderen verteilt haben, eben einem Jüngeren als dem Erstgeborenen. Genau aus dem Grund, weil das naheliegenderweise, weil sie die lieber hatten, von den Lieblingsfrauen, von den Jungen. Wird in der Bibel mehrfach geschildert. Und jetzt auch in unserer Geschichte, in der Josef-Geschichte, da spekuliert der Josef darauf, dass er von seinem Vater Jakob zum Erbe eingesetzt wird und dass seine Brüder zu Knechten von ihm werden. Das ist die ganz klare Aussage von diesen beiden Träumen, die der Jakob hat, wo der Josef hat. Entschuldigung, und ungeschickterweise geht der Josef her und erzählt seinen Brüdern den Traum oder die beiden Träume, die das aussagen. Ich bin der Chef und ihr seid die Knechte. Das Resultat ist klar, es kommt zu einem Machtkampf zwischen dem Josef und seinen Brüdern und schließlich landet der Josef in einem ausgetrockneten Ziehbrunnen. Die fallen ihn dort runter. Zuerst wollten sie ihn umbringen, aber dann fallen sie ihn einfach in so eine ausgetrocknete Zisterne und denken, ja, er soll jetzt hier unten verrebeln. Später kommt dann eine Karawane vorbei und dann verkaufen sie Josef, für das er Sklave werden kann in Ägypten. Die patriarchale Gesellschaft führt fast unweigerlich zu einem Streit zwischen diesen Nachkommen. Die patriarchale Gesellschaft von Kanaan produziert Gewinner und Verlierer. Wobei ich jetzt das betrübliche Schicksal der Frauen in dieser Gesellschaft gar noch nicht angeschnitten habe. Das ist ein Kapitel für sich. Also den Frauen ist es ja dann in diesem Patriarchat auch nicht wirklich gut gegangen. Schauen wir uns jetzt aber mal das Kontrastmodell noch an, der Josef in Ägypten. Lustigerweise hat sich ja dann in Ägypten genau das bewahrheitet, was der Josef geträumt hat. Der mächtige Josef sitzt da auf seinem Thron in Ägypten, der hat dort eine Karriere gemacht und seine Brüder kommen, werfen sich vor ihm nieder und sagen, wir wollen deine Sklaven sein, gib uns nur zu essen, wir haben so viel Not. Ihr habt in Ägypten Überfluss, ihr habt gespeichert in euren Silos das Getreide. Gib uns etwas von dem, wir sind parat, deine Knechte zu sein. Das mal aber spielt sich der Josef nicht als mächtiger Patriarch auf, sondern der Josef ist in dem Moment am Schluss der Geschichte ein lebensreifer und ein umsichtiger Vizekönig. Und seine Stellung als Vizekönig erlaubt ihm jetzt, einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem Überfluss, der in Ägypten herrscht, und der Not dieser Fremdlinge, die hier kommen. Offenbar erlaubt also das ägyptische Königtum Grosszügigkeit und Barmherzigkeit, während das kananäische Patriarchat keinen Spielraum gelassen hat für einen Ausgleich zwischen dem zu viel und dem zu wenig. Trotzdem will uns die Josefsgeschichte nicht einfach sagen, dass das ägyptische System grundsätzlich besser sei als das kananäische Gesellschaftssystem. Mit einem Gesellschaftssystem allein ist es nicht getan. Das sehen wir dann später beim israelitischen Königtum. Die wollen ja dann auch einen König haben. Und dort geht auch einiges schief, trotz dem Königtum. Nein, der Josefs Roman will nicht einfach zwei Gesellschaftssysteme gegeneinander ausspielen. Er ist nämlich auch ein Entwicklungsroman. Und die Geschichte zeigt uns, ganz unabhängig von dem Gesellschaftssystem, das herrscht, kommt es darauf an, wie wir Menschen uns innerhalb von dem System bewegen. Der Junge, der kananäische Josef, der hat sich ungeschickt verhalten. Aber durch seine Lebenserfahrung, die er in Ägypten sich aneignet, ist er reifer geworden und der weise ägyptische Josef, der nutzt jetzt seine Möglichkeiten geschickt aus und trägt eben mit seinem Ausgleich zum Glück sowohl von den Privilegierten als auch von den Unterprivilegierten bei. Und die Wandlung, die Josef durchgemacht hat in Ägypten, die zeigt sich exemplarisch auch an der Anzahl seiner Kinder. Er hat nämlich nicht so viele Kinder wie ein Patriarch. Er hat nicht auch 12 oder noch mehr, sondern er beschränkt sich auf 2 Kinder. Also das ist, er könnte sich natürlich das leisten, als Vizekönig von Ägypten mehr Kinder zu haben. Aber das ist auch so ein bisschen ein Ausdruck von dem Wandel, oder? Er beschränkt sich auf 2 Kinder, während ein Patriarch mehr Kinder hat, als er wirklich kann nachher mit seinem Erbe versorgen. Josefs Novelle gibt in dem Sinn auch einen Einblick in die Psyche von Josef und von seiner Entwicklung. Und darum wollen wir jetzt auch noch ein bisschen genauer heranschauen, wie die Psyche, von woher, von woher die Psyche von Josef sich entwickelt. Die haben sich vielleicht gewundert, wieso das dann neben dem Christbaum zu so einem Ziehbrunnen steht. Das ist eben, soll der Brunnen darstellen, wo die Brüdchen vom Josef ihn drin abgeworfen haben, in Kanaan, aus lauter Ärger über seinen Hochmut. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, der Josef, ich steige jetzt nicht rein, ich hocke einfach da nebenzu, oder? Stellt euch vor, der Josef, der ist jetzt da in dem Kanaan, unten in dieser, zum Glück trockenen, er ist nicht vertrunken, oder? In dieser trockenen Zisterne, hockt er da und überlegt sich, was passiert ist. Und er denkt sich vielleicht, da ist jetzt kein Beton gelaufen. Jetzt haben doch die Brüder mich in den Brunnen runtergeworfen. Aber eigentlich bin ich ein bisschen selber blöd, oder? Hätte ich denen nur den Traum nicht erzählt? Ich habe ja schon vorher gespürt, dass die mich gehasst haben. Und jetzt habe ich denen meinen Traum erzählt und jetzt sind sie erst recht taub geworden und haben mich in den Brunnen runtergeworfen. Falls ich da jemals wieder rauskomme, mache ich das nächste Mal schlauer. Ich erzähle meinen Brüdern nichts mehr über meine Pläne, dass sie einmal wieder der Patriarch werden. Das brauchen die doch gar nicht zu wissen. Aber ich schaue, dass mein Verhältnis zum Vater, zum Jakob gut ist, dass ich sein Lieblingssohn bleibe. Und wenn ich dem schmeichle und sein Lieblingssohn bin, bis am Schluss, dann wird er mich am Schluss auch segnen vor seinem Tod und mir sein Erbe zusprechen. Und der Moment ist dann noch früh genug, für dass meine Brüder erfahren, dass ich der Chef werde und sie Knechte werden. Der Josef ist dann schon rausgekommen aus dem Brunnen. Aber nicht so, wie er gedacht hat, sondern eben, er ist rausgekommen, an die Karawane verkauft worden und auf Ägypten geführt worden. Und in dem Ägypten, ihr habt es gehört, macht er Karriere. Das heisst, er steigt auf. Und der Aufstieg, den möchte ich jetzt da ein bisschen darstellen mit meinem Aufstieg auf die Kanzel. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Josef am Schluss in Ägypten sitzt da auf seinem Thron oder steht auf seinem Thron, auf seinem erhabenen Platz, wo er runterschaut. Auf die Brüder, die da tauch und demütig von Kanaan her kommen und vor ihm stehen und betteln um das Getreide, das sie dringend brauchen, damit sie und ihre Familie nicht verhungern. Und was denkt sich echt der Josef in dieser Situation? Vielleicht das Folgende. Ja, jetzt ist es genau so rausgekommen, wie ich doch damals mal geträumt habe. Jetzt bin ich da oben und die Brüder verneigen sich vor mir. Die liegen sogar ab in Staub und betteln darum, zu essen zu bekommen, um meine Knechte zu werden. Aber gespässig? Es ist gar nicht so, dass mich das jetzt freut. Mich dauert es eigentlich. Ja, die Brüder, die haben ja eigentlich begriffen, dass sie dort mal unrecht gehandelt haben an mir. Was soll ich jetzt die bestrafen? Wem nützt das etwas? Nein, ich glaube, es ist gescheiter, dass ich diesen Brüdern zu essen gebe. Dann haben sie etwas davon. Wir haben ja Überfluss da in Ägypten. Das habe ich auch gelernt in Ägypten. Dass man als König Verantwortung hat. Dass man als König muss schauen muss, dass es allen gut geht. Mal, es soll doch auch denen gut gehen. Jetzt sind sie da, sie erkennen mich zwar nicht, aber ich habe gemerkt, wer sie sind. Ich gebe ihnen von dem Überfluss Getreide, das wir da haben in unseren Silos. Und ich habe noch eine gute Idee gehabt, dass sie nicht zurück müssen auf Kanaan und wieder in Hunger verfallen. Kann ich ihnen doch ein Platz Land da in der Gegend von Gosen geben, wo wir in Ägypten haben, wo noch fruchtbar ist und wo man als Viehhirt doch gut kann überleben. Und sie sollen doch auch den Vater Jakob herholen, für das auch er mich noch einmal sehen kann und dort ein gutes Lebensende finden kann. So kann ich mir vorstellen, hat es ihm Josef ihnen gedacht, wo er dann auf seinem edlen Thron oben war in Ägypten. Die Josefsgeschichte, liebe Gemeinde, ist eine pädagogische Geschichte. Man soll etwas lernen daraus. Und wir wollen uns jetzt am Schluss auch noch fragen, was können wir in der heutigen Zeit lernen aus dieser Josefsgeschichte? Und zwar auf der gesellschaftlichen Ebene und auch auf der persönlichen Ebene. Die Geschichte will uns ja sagen, dass es bessere und schlechtere Gesellschaftssysteme gibt. Und wir sollen darüber nachdenken, ob unser Gesellschaftssystem, das wir in der heutigen Zeit haben, so ist, dass der Ausgleich stattfinden kann zwischen denen, die zu viel haben, und denen, die zu wenig haben. Oder ob wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln müssen, sodass der Ausgleich eben besser stattfindet und nicht die einen die Arbeit und Stress haben und die anderen Überfluss haben und ebenfalls Stress haben. Gellet, wir leben ja eigentlich in einer Überflussgesellschaft, aber trotzdem gibt es in unserem Land, aber auch um unser Land herum, immer noch Not. Und wir sind aufgefordert, den Ausgleich zu schaffen und uns zu überlegen, wie wir Strukturen schaffen können, dass es mit dem Ausgleich immer besser funktioniert, sodass es nicht Sieger und Verlierer gibt in unserem System und die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Da stehen wir Christen, denke ich, um Gottes Willen in der Pflicht, an einem gerechten politischen System mitzubauen. Die Josefsgeschichte zeigt uns aber auch, dass das alleine nicht reicht, dass ein Gesellschaftsmodell nur dann funktioniert, wenn die verantwortlichen Menschen da drinnen auch die richtige innere Einstellung mit sich bringen. Wenn Menschen, so wie der junge Josef, einfach auf ihren eigenen Vorteil schauen, auf Kosten der anderen, dann funktioniert das beste System nicht. Wenn Menschen aber, so wie der reife Josef, ihre Privilegien dazu verwenden, eben für den gesunden Ausgleich zu sorgen, den es braucht, dann können sogar unvollkommene Systeme einigermaßen funktionieren, sodass alle genug haben und glücklich werden. Und so sind wir alle aufgefordert, auch zu unseren innerpersonalen Prozessen zu schauen, dass wir reifer werden, dass wir grosszügiger werden, fürsorglicher, barmherziger, wir selber und auch die um uns herum. Die Prozesse, die sind nie abgeschlossen. Ich spüre, dass ich selber mit drinnen stecke und dass ich immer noch Potenzial habe in dieser Beziehung. Der Mensch und seine Gesellschaftsordnungen sind unvollkommen. Das war damals mal so, das ist heute so. Und es ist Gottes Wille, dass wir beides, sowohl das System als auch uns selber hin, immer mehr hin zu mehr Barmherzigkeit weiterentwickeln. Wir befinden uns immer noch im kirchlichen Weihnachtsfestkreis. Darum steht auch der Christbaum noch da, darum ist unsere schöne Krippe immer noch aufgebaut. Die erinnert uns an Jesus. Jesus, der seinerseits zwar die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch betrachtet hat, der aber auch als Vorbild für einen persönlichen Reifungsprozess für uns dastehen kann. Ein Reifungsprozess, den wir in seiner Nachfolge auch anstreben sollen. Der als Kind hier in der Krippe gelegen ist, hat später dann als reifer Mensch Folgendes zu seinen Jüngern gesagt, und mit dem Zitat aus dem Matthäus-Evangelium möchte ich abschliessen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Macht gegen sie einsetzen. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. So wie ich, der Menschensohn, nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben einzusetzen für viele. Amen. Thank you. Zu den Fürbitten und zum Unser Vater Gebet bitte ich euch aufzustehen. Guter Gott, wir bitten dich, dass die Josefs-Geschichte zmitzt in unsere Zeit hineinreden kann. Wir leben in einer Zeit, wo plötzlich in allem Überfluss drin uns viele Einschränkungen auferlegt worden sind. Zwar hat es uns nie am Lebensnotwendigen gefehlt. Und so haben viele die Konzentration aufs Wesentliche als wohltuend erlebt. Wir bitten aber Gott, dass trotzdem der nötige Ausgleich stattfinden wird. Dass die, die in Not geraten sind, unterstützt werden von denen, die nach wie vor mehr als genug haben. Dass Herzen sich öffnen, dass Einstellungen sich ändern. Wir bitten aber auch, dass unsere Strukturen sich weiterentwickeln. Dass wir als Gesellschaft lernen aus dieser Krise. Dass vielleicht gerade im vor uns liegenden Jahr unser Land seine politischen Strukturen in Richtung von mehr Miteinander und weniger gegeneinander weiterentwickelt. Und so wollen wir jetzt in einem Moment von der Stille unsere ganz persönlichen Anliegen für uns selber, für unsere Mitmenschen, unser Land, für die ganze Welt vor dich bringen, Gott. Möge doch die Willenskraft von Jesus, Jesus, der in seiner Niedrigkeit zu uns gekommen ist, möge seine Willenskraft sich Raum schaffen, in uns innen, in der ganzen Welt, so wie es auch in dem Gebet zum Ausdruck kommt, den er uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, mir dünkt es so zu feiern, mit so vernommten Menschen, die ich da vor mir sehe, und mit dem Abstand, der zwischen euch herrscht. Es ist irgendwie so eine Spannung im Ganzen. Man ist nicht unbeschwert. Auf jeden Fall geht es mir so. Ich weiss nicht, wie ihr euch fühlt so in dieser Situation. Es ist einfach nicht das Gleiche wie vorher. Ich würde mir sehr wünschen, dass es bald wieder anders wird und wir einfach unbeschwert und ohne Vorbehalt könnt miteinander zusammen sein, miteinander feiern, vielleicht nachher dann auch wieder einen Kirchenkaffee haben. Ich vermisse es. Es ist auch so, dass wir nach wie vor nicht unser normales Kirchenprogramm durchführen können. Vieles ist abgesagt. Geben wir uns doch einfach miteinander Mühe, dass die Situation sich bald wieder ändert. Sind wir als Kirche ein bisschen vorbildlich auch mit diesen Hygienemassnahmen und so weiter, dass der Käfer verschwinden kann und wir dann wieder zu dem können zurückfinden, wo wir so gerne haben. Helfen doch auch mit. Ja, es ist so, dass nächste Woche nicht viel stattfindet in unserer Kirchengemeinde. Gerade am Donnerstag können wir das Morgengebet stattfinden, hier in der Dorfkirche. Und am kommenden Sonntag sind dann zwei Gottesdienste vorgesehen, beide um 9:30 am Morgen, einen in Sonnenfeld und einen in Farni. Die sind gebeten, euch, wenn ihr einen möchte besuchen, anzumelden bei der Kirchgemeindeverwaltung. Bis am Freitag am Mittag. Und ich möchte mich wirklich ermutigen, euch ungeniert anzumelden. Wir haben jetzt einmal bei uns die Anzahl Teilnehmenden pro Gottesdienst auf 30 limitiert. Sollte sich aber bei den Anmeldungen zeigen, dass die Zahl überschritten wird, wären wir parat, dann am 11. einen zweiten Gottesdienst stattzufinden, nächsten Sonntag. Also, habt keine Hemmungen, euch anzumelden. Es findet am nächsten Sonntag dann auch am 10. Ausstrahlung über das Internet statt. In Thun wird ein Allianz-Gottesdienst von unserer evangelischen Allianz von der Region Thun aufgenommen und ausgestrahlt über die Website von der Allianz. Da könnt ihr euch einloggen für den Livestream. Die Kollekte von heute geht ebenfalls an die Allianz, nämlich als Hilfswerk der Allianzkirchen mit dem Namen Tier Fund. Ich möchte mich herzlich danken für eure Beiträge an Tier Fund. Danke möchte ich jetzt auch all denen, die mitgewirkt haben in dem heutigen Gottesdienst. Danke möchte ich euch allen, dass ihr hergekommen seid und zur Gemeinschaft in diesem Gottesdienst beigetragen haben. Es hat mich gefreut, dass ihr gekommen seid, dass wir trotz dieser Umstände miteinander feiern können. Ich wünsche euch jetzt einen erholsamen Sonntag und dann eine gute, gesegnete neue Woche. Um den Segen für uns alle wollen wir jetzt auch noch bitten. Anschließend dürfen wir noch ein Ausgangsspiel hören. Für den Segen bitte ich euch aufzustehen. Christus spricht: Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, macht euch keine Sorgen. Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.